free audio post-production by Alphonic.com.
Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, schön, dass ihr heute nach dieser langen Zeit wieder mit dabei seid. Wie immer habe ich einen spannenden Gast. Er ist aktuell einer der besten und erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands, hat aber einen italienischen Background, was die ganze Sache noch etwas spannender macht. Und ganz wichtig, sein Markenzeichen sind die roten Schuhe. Was es mit denen auf sich hat, wird er mir jetzt hoffentlich gleich verraten. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit ihm. Herzlich willkommen bei Inside, Heinrich Del Core. Hallo.
Hallo, grüß dich, Bo.
Heinrich, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für mich und meinen Podcast nimmst. Wie immer fange ich mit der wichtigsten Frage an. Wie geht's dir?
Gut, wunderbar. Bin gesund und passt.
Sehr schön. Wir beginnen ganz am Anfang. Du wurdest 1961 in Rottweil geboren. Dein Vater kam 1959 als Gastarbeiter aus Apulien nach Rottweil und deine Mutter stammt aus dem schönen Schwabenland. Gelernt hast du mal den Beruf des Zahntechnikers. Wie bist du denn zum Kabarett gekommen?
Das ist eine gute Frage. Das war immer wieder gestellt. Und zwar, ich wollte eigentlich gar nie das machen, was ich heute mache, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich so reingeschlittert. In Rottweil gibt es die Fasnet und die ist sehr bekannt. Und da gibt's den schmutzigen Donnerstag. Und am schmutzigen ziehen immer Gruppen durch die Lokalitäten und denen irgendwelche Moritate erzählen, was so im Jahr über passiert ist. Mhm. Und damals habe ich so ein bisschen Comedy-Zauberei gemacht, so privat, so als Hobby. Und dann war meine Frau damals schwanger und sie konnte nicht weg und ich wollte weg. Aber du kommst nirgends in die Lokalität rein. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich einfach eine Gruppe und ziehe von Wirtschaft zu Wirtschaft. Und das Gute ist ja, du kriegst ja dann auch noch das Essen und Trinken umsonst. Als Schwabe ist es dann nicht
ganz wichtig. Ja.
Genau. Und dann habe ich das gemacht und habe so ein bisschen so in den Gaststätten so Sachen vorgeführt, ein bisschen Zauberei, Comedy mit, aber sagen wir Background von der Stadt Rottweil eigentlich. Und es kam so super an. Und dass ich danach irgendwelche Anfragen kriegte, ob ich da mal Geburtstag oder Vereinsfest kommen würde und so. Und so hat sich das ganz langsam weiterentwickelt.
Okay. Du bist doch früher unter deinem Künstlernamen Heini Öxler aufgetreten.
Genau.
Auch, oder? Warum jetzt Heinrich Del Core?
Gibt's auch, also als Heini Öxler, ich hatte durch diesen Namen, eigentlich wurde mein Gebiet, mein Auftrittsgebiet irgendwie so eingeschränkt durch den Namen, weil es halt so schwäbisch klingt und viele dachten, Heini Öxler, was ist denn das und was macht der, das hört sich so Altbacher an irgendwie. Und dann hat mir damals, das kann ich sagen, der Eckhard von Hirschhausen, das war in der Rosenau in Stuttgart, hat der einen Auftritt gehabt und wir kannten uns von den Zauberkongresse, weil er ja auch von der Zauberei kommt. Und dann haben wir uns so unterhalten und hat er zu mir, ja, wieso nennst du dich eigentlich Heini Öxler und nicht Heinrich Del Core, wie du wirklich heißt? Das ist doch so ein toller Name, das ist ja auch schon fast ein Künstlername. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Und dann habe ich einfach den Namen wieder geändert auf meinen Normalnamen und seitdem durfte ich auch außerhalb Baden-Württemberg auftreten.
Hat einen Vorteil gehabt, ne? Ich habe es gerade in der Anmoderation schon erzählt, du bewegst dich seit Jahren auf der Bühne zwischen schwäbischer Ordnung und italienischer Leidenschaft. Welcher Teil gewinnt da bei dir so im Alltag?
Ah, ich würde sagen, die italienische Leidenschaft. Schwäbische Ordnung, das ist bei mir nicht so der Fall. Da musst, jetzt meine Frau, musst du meine Frau fragen. Die sagt, nee, Ordnung mit mir, sonst kannst du nichts machen.
Okay. Jetzt gelten ja die Schwaben oftmals so ein bisschen als wortkarg. Italiener sind sehr kommunikativ. War Kabarett für dich fast schon eine logische Konsequenz dieser kulturellen Mischung?
Eigentlich schon, ja. Würde ich schon sagen, ja. Okay. Das, weil wie gesagt, wie du sagst, die Leichtigkeit von den Italienern, die ist schon in mir, glaube ich, muss ich schon sagen. Das kann, vielleicht war es für mich dann auch einfacher.
Okay. Und wie wichtig ist denn, weil wir haben ja gerade über Schwabenland und so geredet, wie wichtig ist denn Heimat für deinen Humor? Und funktioniert der auch ohne, oder würde der ohne Dialekt funktionieren auch?
Heimat ist ganz, ganz wichtig für mich, weil da sind deine Wurzeln, da kommst du her und ich glaube, Also ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, ich vielleicht wahrscheinlich schon, aber es wäre schade, weil viele sagen, auch die Nichtschwaben, dass das so ein toller Dialekt ist, denen gefällt es, wenn man so redet oder so schwätzt, wie man sagt. Und ich kann, wie gesagt, ich kann auch, ich war in Hamburg im Schmitz-Tivoli und habe da mein Programm gespielt. Und dann kam nachher eine Hamburgerin und hat gesagt, sie hat nach 5 Minuten gar nicht mehr überlegt oder dran gedacht, dass ich Schwäbisch rede, weil sie sich drauf eingelassen hat. Mhm. Und das ist ja nicht so ganz breit, muss ich sagen, sondern eigentlich verständliches Schwäbisch.
Mhm. Okay. Ich habe mir im Vorfeld ein paar Programme von dir angeschaut, im Internet auch. Die leben ja oft stark von Alltagsbeobachtungen. Gibt es eigentlich Situationen, die so absurd sind, dass selbst nicht mal du die auf die Bühne bringen könntest?
Also ich habe ja eine Geschichte auf die Bühne gebracht. Und da hat ein Kollege, mein Regisseur, der Stefan Bauer, und dem hat es erzählt mit dem Mexiko-Überfall. Wir sind ja in Mexiko überfallen, war eine komplette Familie. Und also mein Sohn hat mit dem Einbrecher gekämpft, richtig, okay. Und so, das war echt, und das kannst im ersten Augenblick habe ich auch niemals dran gedacht, dass ich das auf der Bühne erzählen kann. Da habe ich es aber mal aufgeschrieben und da waren ein paar lustige Sequenzen drin, wenn man das anders sieht, mit anderen Augen. Und ich habe das dann in meinem tatsächlichen Programm gespielt und er hat es nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber das ist so eine starke Nummer geworden und so absurd eigentlich, wie du sagst, auch, weißt, dass du, und trotzdem funktioniert's.
Aber euch ist nichts passiert, oder?
Nee, ist nichts passiert. Okay. Also Gott sei Dank, wir haben den dann gefesselt mit Handtüchern und so und bis Polizei kam und so weiter. Also da haben wir echt Glück gehabt. Die ganze Kinder waren da. Tochter Mena hat ein Messer in der Hand gehabt. Das hat sie auf die Seite getan, weil das lag auf der Küchenablage. Okay. Und da hat sie Angst, dass der das Messer nimmt und so. Aber mein Sohn hat ihn dann echt überwältigt.
Krass. Da sieht man mal wieder, wie du gerade sagst, eine wahre Geschichte. Ich habe gelesen, viele deiner Geschichten, die du erzählst, sind wahr oder alle sogar. Stimmt das?
Stimmt wirklich.
Wirklich alle?
Also ich habe bei jeder Geschichte, ein Fundament ist immer da. Ich habe keine Geschichte richtig erfunden, weil das einfach, die Leute glauben mir das dann auch eher. Weil ich bin auf der Bühne, erzähle das und wie wenn aber jetzt auch im neuen Programm wieder passiert im Urlaub, wo er erzählt, dass im Schlafzimmer eine riesige Schlange auf dem Koffer lag. Und das war der Hammer und das erzähle ich, wie es passiert ist, wo dann der Polizei und Feuerwehr kam und so, und das ist auch eine richtig lustige Geschichte geworden. Also die Leute da können das echt glauben und ich überziehe es natürlich. Ich muss natürlich die Pointe reinbauen und Sachen verdrehen, aber der Grundstock ist immer wahr, also so das Fundament.
Okay, und gibt es denn in deinem Programm einen speziellen Witz oder eine Pointe, wo du heute noch denkst, Mann, krass, dass sie immer noch funktioniert?
Eigentlich, wenn ich was über... Ich habe das ist schon ewig lang, wo ich angefangen habe, als Heinz Jöckel, habe ich viel über die schwäbische Sprache ein bisschen erzählt. Und das gibt es immer noch, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich war im Norden engagiert in Hannover und sitze da und trinke einen Kaffee. Und neben mir sitzt einer aus Hannover und fragt mich nach der Uhrzeit. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, guck auf Uhr und sage zu dem 5:45 in Hannover. Und der funktioniert immer. Die Leute schmeißen ihn natürlich echt weg, weil das da oben keiner versteht. Der hat mich dann gefragt, ob ich Mathematiklehrer sei. Okay. Und ich gesagt, nein. Und das sind alle, und dann da baut das wieder auf über die schwäbische Sprache und so. Und das funktioniert immer.
Okay, cool. Wo ziehst du eigentlich selber die Grenze für dich zwischen liebevoller Klischeesatire und unfairer Zuspitzung?
Also ich möchte niemand bloßstellen auf der Bühne. Ich werde auch nie so unter der Gürtellinie Sexismus oder weiß ich was. Natürlich kommt dann mal ein bisschen was vor, wenn ich in der Sauna bin und sowas nackt und so weiter. Jetzt in meinem aktuellen Programm auch, weil ich da eine Frau gesehen habe, die hatte einen Löwenkopf auf der Brust tätowiert und über das erzähle ich halt, über die Tattoos eigentlich an für sich. Das ist dann schon dabei, aber sonst also beleidigend oder weiß ich was, das mache ich überhaupt.
Sehr gut, okay.
Mein Ding.
Jetzt drehen sich ja auch viele deiner Themen auf der Bühne um Familie, Herkunft und Generationen. Wie reagiert eigentlich deine eigene Familie auf dein Bühnenprogramm, wenn sie da drin vorkommen?
Also meine Frau ist da sehr kritisch. Also die guckt dann das schon genau an und sagt dann mir dann schon, oh, das kannst du nicht bringen, das passt nicht zu dir oder so. Wenn ich manchmal zu euphorisch bin oder so, denke ich, ja, das ist doch geil oder das kann man doch machen. Und die Kinder stehen hinter mir und meine Frau auch, da habe ich also überhaupt keine Probleme, muss ich sagen. Und ich, wenn ich dann was über die meine Family erzähle, um auch namentlich oder sowas erwähnen, dann frage ich auch meine Kinder, wie jetzt im jetzigen Programm, weil mir geht ja um Enkel und Großeltern und da geht es auch um mein Enkelkind, dann frage ich ihn schon, ist das okay, wenn ich das erzähle? Mhm. Weil es halt so war, ich tue halt gern die Wahrheit auf der Bühne sagen, weil meine Tochter hatte in ihrer Schwangerschaft eine App, die lautete Baby Tracker, aktuelle Woche, und über diese App erzähle ich, was ich alles kann. Und haben sie gefragt, ob das okay ist. Und das heißt, ja, es war halt so.
Okay. Kinder ist ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, einer deiner, also du hast drei Kinder,
ja,
zwei Söhne, eine Tochter. Und ich habe gelesen, dein Sohn Elias ist ein bekannter Modedesigner in Italien.
Das ist der Daniel.
Ach, der Daniel, okay.
Ja, der Elias, nicht, das ist der Daniel,
genau. Dann habe ich so wechselt. Aber der ist Modedesigner?
Der ist Modedesigner, genau, richtig.
Okay, ja. Was macht der für Mode?
Der macht also Haute Couture und, ja, der hat halt in Mailand studiert, Modedesign und... Ja, und macht er, der hat sehr viele Promis, zieht der an, von Beyoncé, okay, und von George Clooney, seine Frau, also wirklich Madonna und so.
Krass, okay, cool. Und wie sehr bist du mit dem Thema Mode verbunden?
Ja, nicht so wie er natürlich. Er sagt dann manchmal, Papa, das kannst du nicht anziehen. Er hat mir auch meine Hemden gemacht für die Bühne. Das war auch witzig. Ich hätte so gesagt, Mensch, du könntest mal ein Bühnenoutfit machen. Und dann hat er gesagt, ah, Papa, das kannst du dir nicht leisten. Er hat mir es aber dann trotzdem gemacht. Schöne Hemden, die kann man von der Stange kaufen. Mhm. Und das bin ich ganz stolz drauf natürlich.
Okay, cool. Aber sehr modisch und ausgefallen sind immer deine roten Schuhe. Ja. Was hat es denn mit denen auf sich?
Dieses Geheimnis erfährt mein Publikum zum ersten Mal in dem aktuellen Programm. Da erzähle ich, warum ich rote Schuhe habe und wie das kam und so weiter.
Kannst du es ein bisschen anteasern?
Ja, das kann ich sagen. Also das geht ganz weit zurück in meine Kindheit eigentlich. Also ich sage ja immer, Schuhe sind eigentlich ein Frauentick, weil die das Prinzip so toll findet, man kann essen, was man will, die Schuhe passen immer. Und ich hatte schon immer eine riesige Affinität zur Farbe Rot, das hat mir halt gefallen. Und ich hatte auch rotes Mofa, damals rotes Fahrrad und so weiter. Und irgendwie habe ich gedacht, auf der Bühne, wenn ich so, irgendwie brauche ich was Rotes an mir. Und dann habe ich tatsächlich für irgendwann mal im Fernseher beim Zappel der Papst sehr mit einer roten Schuhe. Und habe ich gedacht, hey, das wäre es eigentlich, wie wäre das mit roten Schuhe? Und dann erzähle ich halt das, wie das dann kam und so weiter. Und die kann man nicht von der Stange kaufen, die Schuhe. Okay. Da gibt es einen Schuhmacher in der Nähe von Rottweil in Frittlingen, Geiger. Der Geigerschuhe aus Frittlingen, und der macht die Hand von Hand.
Okay, dann bin ich mal gespannt drauf nachher, weil du gehst ja nachher gleich auf die Bühne, genau, und spielst. Kommen wir nochmal schon zum Kabarett zurück direkt. Was macht für dich eigentlich gutes Kabarett aus?
Gutes Kabarett macht für mich aus, wenn man wirklich, wenn die Zeit schnell vergeht, du sitzt drinnen und denkst, was, es ist schon eine Stunde rum, gibt's nicht. Wenn du nicht denkst, oh, jetzt wäre es gut, wenn es zu Ende geht, sondern wenn derjenige dich an der Stange hält, dass du nicht wegschwimmst, dass du eben dabei bleibst, das und dann natürlich pointiert, dass es lustig ist. Und natürlich kann es auch mal tiefgründig sein, muss nicht immer lustig sein, aber der große Anteil ist für mich schon, also das Lachen und die Pointe und die Leute eben mitnehmen auf eine Reise, wo sie sagen, oh, jetzt war ich zwei Stunden wirklich richtig glücklich und weg und ich danke dir das auch.
Du lachst ja privat auch sehr viel, habe ich gelesen. Gibt es denn aktuell irgendwelche Sachen und Entwicklungen, über die du gar nicht lachen möchtest?
Ich wo gar nicht lachen möchte, aber wenn ich halt so Sache, das ist so schlimm, weil man die Nachricht jetzt, das wieder in dem Bahnsteig, das finde, also wenn ich sowas höre oder lese, das ist echt schlimm oder so, das ist sowas, finde ich ganz schlimm. Also Friede, und jeder muss doch irgendwie mit dem anderen zurechtkommen und jeder sein lassen, wie er sein möchte, und nicht irgendwie, also das nimmt mich dann schon mit, wenn ich sowas wieder lese, macht mich dann schon traurig.
Ja, kann ich verstehen. Welche Rolle spielt denn eigentlich Selbstironie in deinem Leben?
Ja, also eine große Rolle. Also ich bin da schon sehr offen für alles und bin da voll dabei und nehme mich auch selber auf den Arm und so. Das war, da finde ich echt, da bin ich ganz für alles offen.
Schön. Gab es mal einen Moment in deiner Karriere, in der du gezweifelt hast, dass Kabarett das Richtige ist?
Also das war so, am Anfang habe ich ja sehr viele Galas gemacht, so Firmenfeiern. Das war ja mein Anfang, wo ich so Comedy-Zauberei gemacht habe. Und das andere, das, was ich jetzt mache, also Theaterhäuser. Und der Unterschied ist halt, jetzt kommen die Leute wegen mir. Die wollen mich sehen. Halle, 500, 600, weiß ich wie viele Leute, 1000 Leute. Und die freuen sich. Und früher, wenn ich Galas gemacht habe, dann hat mich der Chef irgendwo gesehen und hat mich engagiert für seine Mitarbeiter. Jetzt kann natürlich sein, die möchte das gar nicht sehen, die sind nicht interessiert und so. Und das war schon hartes Brot, muss ich manchmal sagen, die sitzen mit dem Rücken zu dir und weil sie es nicht interessiert und hören nicht zu und redet oder stehen auf, wollen dies und so. Dann denkst du manchmal schon, oh, das ist dann echt hart und dann denkst du, ah, aber ich habe mich da durchbissen, muss ich sagen, irgendwie.
Mhm. Ja. Okay. Du hast gerade schon gesagt, dein aktuelles Programm heißt Juhu, meine Frau wird Oma.
Ja.
Sie ist bereits Oma,
ja.
Du bist Opa.
Ja.
Wie ist das so? Erzähl mal.
Super, ich bin so glücklich. Also wenn ich wüsste, dass Enkelkinder so viel Spaß machen, dann hätte ich zuerst Enkelkinder gemacht.
Okay.
Das ist so klasse. Du glaubst nicht, wie oft ich jetzt wieder auf dem Boden sitze.
Mhm.
Auf dem Boden und spielt mit der Frieda, mit dem Enkel, das ist so goldig, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt, fängt schon an Wörter sagen, Opa und so und das ist so schön. Das hätte ich nie gedacht, wenn ich im Büro bin, am Laptop und die kommt unter Reihe mit meiner Frau, lasse ich alles liegen und stehe auf und gehe runter.
Okay.
Das hätte ich sonst nie gemacht.
Cool.
Aber das ist echt super.
Sehr schön. Wir haben es jetzt Februar, was steht denn 2026 bei dir noch alles auf dem Programm?
Also 2026 natürlich die Tourtermine, jetzt eine TV-Aufzeichnung. Also das aktuelle Programm wird wieder vom SWR aufgezeichnet. Also jetzt glaube ich schon mein fünftes Programm, komplette Show. Das ist jetzt am 28. Februar in Tuttlingen. Und wir machen sogar zwei Tage, weil der eine Tag schon voll ist. Dann machen wir zwei Aufzeichnungen. Und dann, was sonst noch ansteht, also die ganze, und dann am Ende des Jahres die Weihnachtsshow, die Weihnachtstour und dann sonst Familie, Enkelkind und mein Hobby. Ich tue Bogenschieße seit 3 Jahren.
Mhm, okay. Ja. Wie kamst du dazu?
Über einen Kollege Uli Böttcher, der auch Kabarettist, der hat in Beinfurt ein Hoftheater, ein Theater ein eigenes und spielt selber auch in Baden-Württemberg und auch auswärts. Der ist auch ein sehr, sehr toller Kollege und lustiger Kollege. Und der hat Bogen geschossen und weil ich dort bei ihm immer 2 Tage bin, hat er mich mal gefragt, du, hast du mal Lust, willst du ein bisschen Bogen schießen? Und da sagte er, ja, bevor ich jetzt irgendwie im Hotel rumliege oder so, komme ich. Und habe bei ihm geschossen und das hat ganz gut funktioniert. So, hey, du triffst ja schon gut. Und dann gibt es da so, das wusste ich gar nicht, so 3D-Tiere im Wald. Da stehen so aus Hartgummi, die Tiere richtig original, ein Hirsch oder eine Wildsau, ein Eber, alles Mögliche. Und da läufst du einen Parcours durch, gehst quasi spazieren und mit dem Bogen und schießt auf die Tiere. Und das macht so Spaß. Und dann hat meine Frau erzählt, die war auch Feuer und Flamme. Und wir haben die ganze Familie ausgesteckt, die ganze Familie schießt Bogen. Und mittlerweile mache ich auch schon bei Meisterschaften mit.
Ja. So, dann drücke ich dir ganz fest die Daumen. Wir sind schon am Ende, weil du musst ja gleich noch auf die Bühne, haben wir gesagt, dass es nicht ganz so lang dauert. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass du in meinem Podcast warst. Und auch an euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich bitte und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch sonst immer ihr diesen Podcast hört. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf. Haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Also es hat riesig, riesig Spaß gemacht mit dir, Bo. Es war sehr sympathisch.
Danke.
Und auch einfach nett und ist schon wieder die Zeit rum, wahnsinnig. Und kann ich nur weiterempfehlen. Also wirklich klasse. Also ein großes Lob und viele, viele Smileys.
Audio post-production by Alphonic.com.